Dein Reich komme, so hat unser Bruder seinen Dienst überschrieben. Er geht aus von einem Text aus der Bergpredigt, Matthäus 6, ab Vers 5. Ich lese nach der Luther-Übersetzung. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht sein wie die Heuchler, die gerne in den Synagogen und an den Straßenecken stehen und beten, damit sie von den Leuten gesehen werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon gehabt. Wenn du aber betest, so geh in dein Kämmerlein, schließ die Tür zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist, und dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird dir es vergelten. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht viel plappern wie die Heiden, denn sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. Darum sollt ihr ihnen nicht gleichen. Denn euer Vater weiß, was ihr bedürft, bevor ihr ihn bittet. Darum sollt ihr so beten. Unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Die Passage, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit, Amen, ist nicht neutestamentlich, obwohl es manche Übersetzungen haben, stammt aus dem 2. Jahrhundert, nur weil sie es weit in ihrer Übersetzung gesehen haben. Wir wollen beten.
Ja, lieber Vater im Himmel, wir wollen dir herzlich danken, dass wir immer wieder vor dich treten dürfen und dass wir dich anbeten dürfen, dass wir uns freuen dürfen, dass du dich zu uns geneigt hast in deinem Sohn Jesus Christus und dass wir freien Zutritt haben durch deine wunderbare Tat auf Golgatha. Wir danken dir, dass du jetzt diesen Abend uns wieder zusammengeführt hast und dass du uns auch innerlich ganz stille machst, dass wir auf dein Wort hören können. Schenk, dass wir dein Wort aufnehmen können und dass es in uns das bewirkt, wozu du es gesandt hast. Gib du dem Holger einfach auch die Gnade und die Vollmacht, seinen Mund aufzutun, damit wir aufgebaut werden dürfen und damit du verherrlicht wirst. Wir danken dir und beten dich an.
Seit 2000 Jahren beten Christen aller Konfessionen und Denominationen gemeinsam dieses großartige Gebet. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Dein Reich komme. Was beten wir da eigentlich? Was meint die Bibel, wenn sie vom Reich Gottes spricht? Und dieser Frage wollen wir heute Abend gemeinsam nachgehen. Leider sind im Laufe der Kirchengeschichte viele Türen zum rechten Verständnis der biblischen Lehre vom Reich Gottes, ja, man kann es nicht anders sagen, mit ehernen Riegeln verschlossen worden. Das kann man nicht anders sagen, als dass in der Kirchengeschichte in diesen 2000 Jahren ganz viele Türen, um das zu verstehen, was hier die Bibel meint, wenn sie vom Reich Gottes spricht, das ist nicht erhellt, nicht geklärt, sondern verkompliziert, verschlossen, verfälscht worden. Und da sind viele Türen, sind wirklich mit ehernen Riegeln verschlossen. Und was wir brauchen heute, sind Schlüssel. Schlüssel für diese im Laufe der Kirchengeschichte verschlossenen Türen. Und zwei Schlüssel möchte ich heute Abend mit Ihnen gemeinsam in die Hand nehmen, anschauen, gebrauchen. Das ist einmal der sprachliche und das ist zum Zweiten der heilsgeschichtliche Schlüssel. Um die biblische Lehre vom Reich Gottes richtig zu verstehen, brauchen wir den sprachlichen Schlüssel und wir brauchen den heilsgeschichtlichen Schlüssel. Und vor allem brauchen wir die Bereitschaft und die Offenheit dem Geist Gottes gegenüber, unser Bild vom Reich Gottes korrigieren zu lassen. Denn wir kommen alle aus bestimmten Traditionen, Prägungen. Und diese Dinge sitzen oft ganz tief drin in uns. Und ich habe vor einiger Zeit mit einem immens lieben Bruder ein Gespräch gehabt. Den liebe ich heiß und innig. Das ist ein ganz wundervoller Bruder. Und ich habe über eine Sache mit ihm gesprochen, die sehen wir unterschiedlich. Und dann habe ich ihm von der Schrift her gesagt, und er konnte auch dem nichts entgegensetzen. Hat gesagt, ja, das stimmt, und das stimmt auch, und das stimmt, und das stimmt auch. Ja, sage ich, und nu? Ja, ich bleibe da trotzdem bei. Ja, also, er ist ganz tief geprägt davon. Und er konnte nicht einfach nur so, weil man ihm mal ein paar Schriftstellen vorlegt und mit ihm redet, er konnte sich davon jetzt so nicht lösen. Ich möchte daran nur deutlich machen, wie unglaublich tief bestimmte Prägungen der Traditionen, aus denen wir kirchlich, gemeindlich, christlich herkommen, wie tief die drin stecken. Und da sitze ich oft auch und sage, Herr, bitte, möchte mich öffnen dafür, dass du mich korrigierst, wo ich Dinge einfach vielleicht schon seit Jahren und Jahrzehnten falsch sehe. Also diese Offenheit, da würde ich mich unglaublich freuen, wenn sie die mitbringen. Denn diese Offenheit ist einfach nötig, wenn Gott uns bestimmte Dinge zeigen, vielleicht ganz neu zeigen möchte. Wir stehen also vor diesen verschlossenen Türen und wir nehmen als erstes mal in die Hand den sprachlichen Schlüssel. Den sprachlichen Schlüssel. Im griechischen Grundtext der Bibel steht für Reich das Wort Basileia. Basileia. Und dieses Wort Basileia kann man einmal mit Königreich übersetzen, aber auch mit Königsherrschaft. Beides gleichwertig zulässige Übersetzungen dieses Wortes Basileia. Königreich oder Königsherrschaft. Einmal geht es bei dieser Übersetzung also um das Reich und einmal geht es um die Herrschaft des Königs. Wir sehen, es meint beides dasselbe. Natürlich, im Kern meint es dasselbe, aber die Aspekte, die Betonung liegt bei den jeweiligen Übersetzungen anders. Einmal geht es um das Reich, einmal geht es um die Herrschaft des Königs. Das Wort Königreich betont den Raum der königlichen Herrschaft, seine äußere Gestalt und Ausdehnung. Das alles steckt in dem Wort Königreich. Das Wort Königsherrschaft hingegen betont die Person des königlichen Herrschers und die Art und Weise seiner Herrschaft. Und es ist zum richtigen Verständnis der biblischen Lehre vom Reich Gottes sehr wichtig, beide Aspekte dieses Begriffes Basileia, beide Aspekte im Auge zu behalten. Es geht beim Reich Gottes immer um die Herrschaft Gottes. Da, wo Gott königlich herrscht, da ist Reich Gottes. Und wer unter der Herrschaft Gottes lebt, der lebt im Reich Gottes. Im modernen Sprachgebrauch haben wir das Wort Reich durch das Wort Staat ersetzt. Und in der allgemeinen Staatslehre, da gibt es drei Elemente, die Voraussetzung sind für einen Staat. Es braucht drei Elemente, damit ein Gebilde ein Staat ist. Ein Staatsvolk, ein Staatsgebiet und eine Staatsgewalt. Fehlt nur eines von diesen drei Elementen, ist das, was da ist, vielleicht die Langsteinbacher Höhe, aber kein Staat. Ja? Ein Staat hat immer zwingend diese drei Elemente. Ein Staatsvolk, ein Staatsgebiet und eine Staatsgewalt. Und das ist bei einem Königreich nicht anders. Zu einem Königreich gehört ein König, ein Gebiet, das dieser König beherrscht, und Menschen, die diesem König gehorchen und dienen. Merken wir uns also diese drei Elemente, die sind sehr wichtig und die werden auch für die weitere Entwicklung im Verständnis dieses Begriffes immer wieder wichtig sein. Zu diesem Reich Gottes, zum Königreich, gehört der König, das Gebiet und das Volk. Diese drei Elemente finden sich auch so beim Reich Gottes wieder. Der sprachliche Schlüssel hat uns also schon eine wichtige Tür zum rechten Verständnis geöffnet. Es geht beim Reich Gottes immer um die Herrschaft Gottes. Es geht um den Raum der Gottesherrschaft und es geht um die Menschen, die zu dieser Gottesherrschaft gehören. Aber herrscht Gott nicht immer und überall und über jeden? Ist das nicht das Merkmal, dass Gott Gott ist, dass er immer und überall und über jeden herrscht? Mit dieser Frage stehen wir vor der zweiten Tür zum rechten Verständnis. Hier brauchen wir unbedingt den heilsgeschichtlichen Schlüssel, wenn uns diese Tür nicht dauerhaft verschlossen bleiben soll. Gott herrscht nicht immer und überall auf dieselbe Weise. Das ist enorm wichtig. Ich sage es nochmal. Gott herrscht nicht immer und überall auf dieselbe Weise. Die Herrschaft Gottes vollzieht sich in verschiedenen Etappen. Es gibt im Lauf der Geschichte verschiedene heilsgeschichtliche Ausgestaltungen des Reiches Gottes. Und diese heilsgeschichtlichen Ausgestaltungen des Reiches Gottes unterscheiden sich. Und sie unterscheiden sich darin, wie Gott seine Herrschaft ausübt, welches Gebiet und welches Volk zu seiner Königsherrschaft gehören. Und da sehen wir, da tauchen genau die drei Begriffe, die zwingende Voraussetzung für einen Staat, für ein Reich sind. Königsherrschaft, Gebiet und Volk, die kommen hier wieder. Wenn man die verstanden hat, dann kann man an dieser Stelle auch die Unterschiede zwischen den verschiedenen heilsgeschichtlichen Ausgestaltungen des Reiches Gottes im Lauf der Heilsgeschichte besser verstehen und nachvollziehen. Ich möchte in einem kurzen Überblick Ihnen 5 heilsgeschichtliche Ausgestaltungen des Reiches Gottes vorstellen, wie ich sie im Wort Gottes der Bibel finde. 5 heilsgeschichtliche Ausgestaltungen des Reiches Gottes. Es gibt eine himmlische, eine israelitische, eine individuelle, eine globale und eine universelle Ausgestaltung des Reiches Gottes. Himmlisch, israelitisch, individuell, global und universell. Es gibt zunächst eine himmlische Ausgestaltung des Reiches Gottes. Hier steht der Thron Gottes im himmlischen Thronsaal im Mittelpunkt. Das wird uns besonders anschaulich im Buch der Offenbarung geschildert. Langenberg sagt hier ganz zu Recht, der Thron Gottes ist das Zentralbild der Apokalypse. An diesem Thron entscheidet sich alles. Von diesem Thron geht jede Form der Gottesherrschaft aus. Es ist der Thron über allen Thronen. Hier regiert der König aller Könige. Heute noch im Himmel. Doch einmal kommt dieses Königreich der Himmel vom Himmel herab auf diese Erde. Matthäus spricht immer von diesem Königreich der Himmel, während Markus bis Johannes immer vom Königreich Gottes sprechen. Also Königreich der Himmel und Königreich Gottes ist dasselbe, identisch. Aber Matthäus spricht immer vom Königreich der Himmel, während die anderen Evangelisten vom Königreich Gottes sprechen. Können wir immer die Stellen nebeneinander legen, dann sehen wir, es sind dieselben Stellen, aber diese Begrifflichkeit ist immer anders. Königreich der Himmel. Und von dieser Begrifflichkeit haben immer viele gedacht, das ist so ein Himmelreich im Himmel. Das ist aber ein Irrtum. Denn dieses Königreich der Himmel, das ist die Botschaft Bibel, das kommt auf die Erde. Also das Königreich der Himmel wird mal auf Erden stattfinden. Das ist die Botschaft der Bibel. Also da sind wir auch viel in unserer Volksreligiosität von früheren kirchlichen Überlieferungen ganz falsche Denkmuster hineingeraten. Also es gibt eine himmlische Ausgestaltung des Reiches Gottes. Und wenn Sie sich vorstellen wollen, womit verknüpfe ich also diese himmlische Ausgestaltung des Reiches Gottes, dann empfehle ich Ihnen, denken Sie immer an den Thron Gottes, wie er uns im Buch der Offenbarung geschildert wird. Das ist das Symbol, das ist der Mittelpunkt, das Zentrum für diese himmlische Ausgestaltung des Reiches Gottes. Es wird regiert, so hat es Karl Bartmer ausgedrückt. Es gibt als zweites eine israelitische Ausgestaltung des Reiches Gottes. Hier herrscht Gott als König über sein Volk Israel. Über sein Volk Israel. Eigentlich war es immer nur ein gläubiger Überrest des Volkes Israel, das unter der Königsherrschaft Gottes lebte. Die Masse des Volkes Israel hat sich dieser Königsherrschaft Gottes immer zu allen Zeiten verweigert. Das fing bei der Wahl Sauls zum König an und es fand seinen absoluten Tiefpunkt in der Verwerfung Jesu als König und Messias Israels. Und erst bei der sichtbaren Wiederkunft Jesu auf den Ölberg wird ganz Israel zum Glauben kommen. Das ist ein Begriff aus Römer 11, Vers 26, wo Paulus davon spricht, dass wenn die Vollzahl aus allen Nationen, die volle Zahl, die Gott sich für die Gemeinde gesetzt hat, wenn die eingegangen ist, dann auf diese Art und Weise, also wird ganz Israel errettet werden. Ganz Israel hat die Verheißung der Errettung. Bisher in der Geschichte hat es das aber noch nie gegeben. Ganz Israel wird es erst geben in dem Moment, wo Christus auf den Ölberg kommt und wo es heißt, wie wir es im Sacharja und im Buch der Offenbarung gleichermaßen lesen, und es werden Wehklagen seinetwegen alle Stämme des Landes. Da wird es das erste Mal im Lauf der Geschichte sein, dass Israel nach dem Fleisch, quasi auch das Israel nach dem Geist, identisch ist. Ganz Israel wird dann errettet werden. Die israelitische Gestalt des Reiches Gottes beginnt mit der Befreiung Israels aus der Sklaverei in Ägypten. Dann gibt es die Verfassung für dieses Reich, die Rechtsordnung am Sinai, das Gesetz. Und nach der Verwerfung Jesu wird diese israelitische Gestalt des Reiches Gottes durch die Zeit der Gemeinde unterbrochen. Nicht für alle Zeit beendet, aber unterbrochen. Und nach der Entrückung der Gemeinde zu Christus dann mit der sichtbaren Wiederkunft Jesu fortgesetzt und findet sein Ziel im messianischen Friedensreich. Es gibt zum Dritten eine individuelle Ausgestaltung des Reiches Gottes. Hier herrscht Gott über Einzelne aus allen Nationen. Nicht die fleischliche Abstammung und Geburt, sondern die geistliche Neugeburt entscheidet über die Zugehörigkeit zum Reich Gottes. Christus herrscht als Haupt über die Gemeinde. In dieser Etappe des Reiches Gottes bildet die Gemeinde das Volk und den Raum der Gottesherrschaft. Darum habe ich mich immer so ein bisschen schwer getan, es wirklich die individuelle Ausgestaltung des Reiches Gottes zu nennen, weil das so aussieht, das macht so jeder ganz für sich alleine. Und es gibt heute so viele Individualisten im Raum der Gemeinde, die brauchen keine Gemeinde, die sind sowieso über alle Gemeinden erhaben mit all ihren Fehlern und Irrtümern und leben da so für sich. Und im glücklichen Fall haben sie vielleicht noch 2, 3 Jünger, die sie um sich scharen und mit ihren speziellen Erkenntnissen versorgen. Ein ganz, ganz großes Übel unserer Zeit. Ich weiß, dass es immens schwierig ist, heute geistliche Heimat zu finden. Dass heute die geistlichen Heimatgemeinden wegbrechen wie beim Domino. Ich weiß, dass das durch die liberale Theologie, Frauenfrage, was du nicht alles willst, dass das wegbricht. Und dass es sehr schwer ist heute, eine Gemeinde zu finden, die sich noch ans Wort Gottes hält, wo man noch nach dem Wort Gottes leben kann. Ich weiß, dass das ganz schwer ist. Und ich glaube auch, dass wir heilsgeschichtlich immer mehr in die Richtung selbstständiger Gemeinden und größerer Hauskreise gehen, auf lange Sicht gesehen. Glaube ich auch. Aber es gibt heute noch genug Gemeinden. Und im südlichen Raum sowieso, wo man sich als Christ noch bewegen kann, auch wenn nicht alle Dinge gleich gesehen werden. Und dieses Spezialistentum ist ein ganz, ganz ungeistliches Ding. Da hat man nicht mehr die Korrektur der Gemeinde. Und darum wachsen auch die merkwürdigsten Sonderlehren aus diesem komischen ökologischen Umfeld. Weil keine Korrektur mehr stattfindet, kein lebendiger Austausch, kein Leben, sondern nur noch Gedankengespinste immer exzessiverer Art. Also es ist eine individuelle Ausgestaltung des Reiches Gottes. Ja, weil sie wirklich im Menschen, in jedem Einzelnen anfängt. Darum individuell. Aber das heißt nicht, dass jeder individuell für sich da lebt, sondern das ist die Zeit, in der die Gemeinde als Ganzes, der Leib Christi, den Raum und das Volk diese Ausgestaltung des Reiches Gottes bildet. Und wenn Christus sagt, das findet in meiner Gemeinde statt, welcher Christ hat das Recht dann zu sagen, ich mache mein Ding alleine? Diese Form der Gottesherrschaft, die individuelle Ausgestaltung des Reiches Gottes in der Gemeinde, diese Form der Gottesherrschaft hat in erster Linie einen inneren, geistlichen, verborgenen, persönlichen Charakter. Hier herrscht Gott in jedem einzelnen Glaubenden, in dir und in mir. Und in dieser heilsgeschichtlichen Etappe des Reiches Gottes leben wir heute. Und sie endet mit der Entrückung der Gemeinde. Dann haben wir viertens die globale Ausgestaltung des Reiches Gottes. Hier herrscht Gott als König auf dieser Erde über alle Nationen. Auf dieser Erde über alle Nationen. Diese Etappe des Reiches Gottes wird mit der sichtbaren Wiederkunft Christi eingeleitet. Christus ist der König und Israel ist das Priester- und Missionsvolk dieses globalen Reiches. Alle Verheißungen des Alten Testamentes werden sich in diesem Reich für Israel erfüllen. Und diese Ausgestaltung des Reiches Gottes erstreckt sich über die ganze Erde und wird 1000 Jahre dauern. Und deshalb wird diese Gestalt des Reiches Gottes auch das Millennium genannt. Ja, und dann gibt es noch fünftens die universelle Ausgestaltung des Reiches Gottes. Hier herrscht Gott als König über jeden Raum und jedes Wesen in seiner ganzen Schöpfung. Diese heilsgeschichtliche Ausgestaltung des Reiches Gottes beginnt mit der Neuschöpfung von Himmel und Erde. Siehe, ich mache alles neu. Das Programm Gottes, das hier anfängt, in eine universelle Richtung weiterzulaufen und endet erst, wenn das Wirklichkeit geworden ist, was Paulus in 1. Korinther 15 ab Vers 24 mit den Worten beschreibt, die wir jetzt mal zusammen uns anschauen wollen und aus denen ja auch das Gesamtthema dieser Tage entnommen ist. 1. Korinther 15, 24. Dann das Ende. Hier steht im Griechischen Telos. Telos kann man zeitlich übersetzen, dann heißt es Ende. Telos kann man aber auch inhaltlich übersetzen, dann heißt es Ziel. Also Telos heißt inhaltlich Ziel und zeitlich Ende. Und dieses Wort steht hier. Dann das Ende. Dann das Ziel. Und ich finde es schön, dass wir eben nicht nur ein Ende haben, sondern Gott hat ein Ziel. Nur ein Ende ist doch zu wenig. Ende heißt, ist Schluss, ob man es geschafft hat oder nicht. Wer weiß, Ende heißt einfach nur Ende. Aber Ziel heißt, hier wurde inhaltlich ein Ziel, das Gott sich vorgesetzt hat, erreicht. Und darum liebe ich den Begriff bei Telos, nicht nur Ende, sondern dann das Ziel Gottes. Die Heilsgeschichte Gottes hat nicht nur ein Ende, sie hat ein Ziel. Und sie endet erst dann, wenn Gott dieses Ziel erreicht hat. Das ist das Herrliche bei Gott. Bei Gott endet nichts, bevor er sein Ziel nicht erreicht hat. Dann das Ende, das Ziel des Telos. Wenn er das Reich Basileia dem Gott und Vater übergibt, wenn er alle Herrschaft und alle Gewalt und Macht weggetan hat, die es ja immer noch gibt in den verschiedensten Phasen des Reiches Gottes, gibt es ja noch andere Reiche, andere Gewalte, andere Vollmachten. Satan, der Fürst, der Gott dieser Welt, dieses Äons, nur um ein Beispiel zu nennen, Engelmächte. Also wenn er, Christus, das Reich, das Basileia, dem Gott und Vater übergibt, wenn er alle Herrschaft und alle Gewalt und Macht weggetan hat, die sich erhoben hat gegen die Königsherrschaft Gottes. Denn er muss herrschen, bis er alle Feinde unter seine Füße gelegt hat. Und dann Vers 28, wenn ihm aber alles unterworfen ist, dann wird auch der Sohn selbst dem unterworfen sein, der ihm alles unterworfen hat. Damit Gott sei alles in allen. Damit Gott sei alles in allen. Hier haben wir die Vollausreife, die Endgestalt des Reiches Gottes vor uns. Hier ist die Gottesherrschaft mit allen seinen Geschöpfen an ihr Ziel gelangt. Ich fasse zusammen. Es gibt im Lauf der Heilsgeschichte eine himmlische, israelitische, individuelle, globale und universelle Ausgestaltung des Reiches Gottes. Und sie alle unterscheiden sich darin, wie Gott seine Herrschaft ausübt, welches Gebiet und welches Volk zu seiner Königsherrschaft gehören. Und wer diese verschiedenen Ausgestaltungen des Reiches Gottes im Lauf der Heilsgeschichte mit den unterschiedlichen Art und Weisen, wie Gott seine Herrschaft ausübt, wer das beachtet, der vermeidet Fehlentwicklungen und Enttäuschungen. Das tausendjährige Reich, das ja seit der katholischen Kirche bereits auf dieser Erde existiert, nicht schon seit langer Zeit gibt es das ja nach dem Verständnis der katholischen Kirche. Das wäre alles überflüssig, hätte man den heilsgeschichtlichen Schlüssel gehabt. Ich denke auch an die Erwartung und das Ziel der umfassenden Welterweckung, die oft in Bereichen der charismatischen Bewegung immer wieder als Ziel ausgegeben wird, wo ganze Länder, ganze große Städte, ganze Erdteile für den Herrn gewonnen werden wollen. Das wird mal kommen, aber nicht in der gegenwärtigen Ausgestaltungsform des Reiches Gottes. Und das muss man wissen. Wenn man nicht weiß, in welcher heilsgeschichtlichen Etappe man heute lebt, gibt man falsche Parolen aus, falsche Ziele aus. Und da gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder man ist bitter enttäuscht, weil es ja nun mal nicht eintreffen kann, schmeißt am Ende seinen gesamten Glauben noch weg, weil Gott ist ja sowieso nicht da. Oder aber man verändert die Maßstäbe permanent so weit, dass immer mehr rein können in den Raum der Gemeinde, damit man dieses zahlenmäßige Problem langsam ein bisschen beheben kann. Beides ist falsch. Und beides hat seinen Ursprung darin, dass man die heilsgeschichtlichen Etappen im Werden des Reiches Gottes nicht unterscheiden kann. Wenn die Bibel vom Reich Gottes spricht, dürfen wir also nicht den Fehler machen, diesen Begriff immer und überall mit demselben Inhalt zu füllen. Wir müssen die heilsgeschichtliche Entwicklung, Dynamik dieses Begriffes beachten. Es geht zwar immer um die Gottesherrschaft, aber die konkrete Gestalt und Form, das Wie dieser Gottesherrschaft, verändert sich im Lauf der Heilsgeschichte ganz erheblich. Und deshalb dürfen wir unser Verständnis des Reiches Gottes nicht auf eine Gestalt beschränken. Konkret gesagt, wenn die Bibel vom Reich Gottes spricht, meint sie nicht immer das irdische Königreich Gottes für Israel. Prima, würden viele schon nicht mehr mitkönnen. Aber sie meint auch nicht immer das geistliche Reich der Gemeinde. Das eine wäre so falsch wie das andere, in der Beschränkung, in der Ausschließlichkeit. Wer beim Reich Gottes immer nur an Israel denkt, wer bei dem Begriff Königreich immer nur Israel denken kann, der liegt genauso falsch wie derjenige, der dabei immer nur an die Gemeinde denkt und meint, Israel, das ist vorbei, überholt. Wir müssen immer den Zusammenhang und die heilsgeschichtliche Stellung eines Bibelwortes beachten, um zu wissen, um welche konkrete Gestalt des Reiches Gottes im Heilsplan Gottes geht's denn hier? Wenn wir beten, dein Reich komme. Worum beten wir dann also? Wir beten nicht um die himmlische Gestalt des Reiches Gottes, denn diese besteht zu allen Zeiten. Das hat der König Nebukadnezar als der Repräsentant aller Weltreiche nach Daniel 2, Vers 39 eben als das Haupt von Gold aller Weltreiche. Hat dieser Repräsentant aller Weltreiche, das Haupt dieser Reiche, einmal auf sehr, sehr harte Weise lernen müssen. Und dann hat es dieser König Nebukadnezar seinem ganzen Reich schriftlich bezeugt. Wir lesen das in Daniel 4. Und ich möchte das, weil es zu viel ist, nur ganz kurz skizzieren. Nebukadnezar überhebt sich in seinem Herzen. Auch hierin das getreue Abbild der satanischen Ursünde. Hochmut ist die Ursünde schlechthin. Nebukadnezar überhebt sich. Er sagt, ist das nicht das große Babel, das ich gebaut habe, zu meiner Herrlichkeit, mit meiner Macht? Und in diesem Moment kommt das Gericht Gottes über ihn und er verfällt dem Wahnsinn. Ich habe den Eindruck, in diesem Wahnsinn sind im Laufe der Zeit schon viele gefallen und heute ist die Schar nicht kleiner geworden. Ja, wir. Wo der Mensch meint, ich und Gott brauche ich nicht, verfällt er im wahrsten Sinne des Wortes in den Wahnsinn. Und Gottes Gericht über Nebukadnezar sieht so aus, dass er in diesem Wahnsinn mit den Tieren des Feldes lebt. Er wird zum Tier, frisst Kraut wie die Tiere des Feldes. Der Mensch, der sich über Gott erhebt, sich selbst von Gott emanzipiert, dieser Mensch wird zum Tier. Das ist das, was wir erleben, über die Jahrhunderte, Jahrtausende und in unseren Tagen. Und dann ist es so herrlich, dass Gott aber seinem Gericht über diesen Nebukadnezar wieder ein Ziel und ein Ende setzt. Er sagt, 7 Zeiten sollen vorübergehen und dann würde ich dich wieder aus dem Gericht emporheben und begnadigen. Und dann lesen wir so wunderschön, das müssen wir dann wirklich lesen, das ist fantastisch, heißt es in Daniel 4, Vers 34, das kann in einigen Übersetzungen auch um 3 Verse differieren. Da sind die Verszählungen zum Teil anders. Also Daniel 4, 34 plus minus 3. Und am Ende der Tage erhob ich, Nebukadnezar, meine Augen zum Himmel. Das ist ein genialer Anfang. Den wünschte ich auch vielen von denen, die heute Macht und Sagen haben. erhob ich meine Augen zum Himmel. Denn was ist die Folge dieser neuen Blickrichtung? Und mein Verstand kam mir wieder. Ja, das ist es, das wünschte ich mir. Und mein Verstand kam mir wieder. Und ich pries den Höchsten und ich rühmte und verherrlichte den Ewiglebenden. Nicht mehr sich selbst, sondern jetzt wird Gott die Ehre gegeben, die nur ihm gebührt. Und jetzt kommt die Erkenntnis, die Nebukadnezar durch dieses ganze Gericht erhalten hat. Ich rühmte und verherrlichte den ewig Lebenden, dessen Herrschaft eine ewige Herrschaft ist und dessen Reich von Geschlecht zu Geschlecht währt. Und alle Bewohner der Erde werden wie nichts geachtet. Und nach seinem Willen tut er mit dem Heer des Himmels und mit den Bewohnern der Erde. Und da ist niemand, der seine Hand wehren und zu ihm sagen könnte, was tust du? Nun rühme ich Nebukadnezar und erhebe und verherrliche den König des Himmels. Aha, König, Reichkönig, den König des Himmels, dessen Werke allesamt Wahrheit und dessen Wege recht sind und der zu erniedrigen vermag, die in Hoffart wandeln. Das ist eine Grundlinie der Heilsgeschichte Gottes und der Grundlinie des Gerichtes. Es geht immer darum, dass der Mensch und überhaupt das Geschöpf von seinem Hochmut befreit wird. Denn damit fing beim Satan alles an. Nebukadnezar durchläuft hier also durch Gericht und Gnade einen inneren Werdens- und Erkenntnisprozess, an dessen Ende das Lob Gottes und die Erkenntnis Gottes als Königs und seines ewigen Reiches steht. Und damit ist der Typus Vorbild auf das, was Gott mit allen tun wird. Als König des Himmels herrscht Gott zu allen Zeiten über alle Reiche der Erde. Das ist Fakt. Es wird regiert. Der Thron ist im Himmel. Und darum sagt auch Paulus in Römer 13, es ist keine Obrigkeit außer von Gott. Denn dieser Thron im Himmel, daran entscheidet sich auch jede irdische Herrschaft. Und es war so schön, schiebe ich einfach an der Stelle mit ein. Ich war jetzt am 30. April auf dem Weg von der Arbeit nach Hause im Bus und mit einmal überkommt mich, was ich noch nie hatte, dieses intensive Drängen dafür zu beten, dass jetzt in der Walpurgisnacht und am 1. Mai Gott den Mächten des Bösen und der Gewalt wehren möchte, entgegenstehen möchte und dass es eben dich das Böse jetzt nicht wieder am 1. Mai und Walpurgisnacht so ausleben kann, wie wir in Berlin das kennen. Und ich habe jedes Jahr etliche Verfahren, wo ich das danach empfinden muss. Das ist bei uns in Berlin ja besonders schlimm. Und ich habe dafür noch nie gebetet. Und mit einmal habe ich dieses innere Drängen, dafür zu beten. Und ich habe mich riesig gefreut, als jetzt die Meldung kam, dass es so ruhig war wie seit vielen, vielen Jahren nicht mehr. Nur damit mich keiner falsch versteht. Ich denke nicht, dass das daran liegt, dass Holger Steuer alleine irgendwo im Bus dafür gebetet hat. Ja, das wäre wahrscheinlich auch etwas Überhebung. Aber ich denke, dass Gott in etlichen anderen genau diesen selben Gebetswunsch hineingelegt hat. Denn wenn wir nach seinem Willen beten, haben wir die Gewissheit und Verheißung, dass er uns hört. Das heißt aber auch, dass er durch seinen Geist uns die Bitten schenkt, die wir bitten dürfen. Darum fängt eigentlich Beten mit Hören an. Mit den Bitten, die Gott uns schenken möchte. Und hier hat Gott mir, was ich noch nie hatte, diese Bitte geschenkt. Ich denke, er hat es in etlichen anderen meiner Geschwister auch getan. Und er wollte, dass seine Gemeinde dafür betet. Er wollte das so tun. Denn es wird regiert. Er ist der König. Und er kann auch diesen Dingen wehren. Darum sollen wir beten für alle Obrigkeit. Also das sind alles großartige Dinge, die zusammenhängen und die alles mit dieser himmlischen Gestalt des Reiches Gottes, mit diesem Thron im Himmel zu tun haben. Also, diese himmlische Gestalt des Reiches Gottes, die muss nicht erst kommen. Wir müssen sie nur erkennen. Das, was Nebukadnezar gelernt hat, die muss nicht kommen, die müssen wir nur erkennen. Und wir dürfen das heute schon im Glauben erkennen. Die Welt wird es durch schmerzliche Prozesse des Gerichtes und der Erniedrigung auch lernen. Psalm 145: Dein Reich ist ein Reich aller Zeitalter. Und deine Herrschaft durch alle Geschlechter hindurch. Gut, wenn wir beten, dein Reich komme, worum beten wir dann also? Als erstes bitten wir darum, dass die Königsherrschaft Gottes auch zu uns ganz persönlich kommt. Denn heute beginnt die Königsherrschaft Gottes bei dir und bei mir ganz persönlich. Der König aller Könige und der Herr aller Herren will auch unser, dein, ganz persönlicher Herr und König sein. Wie geschieht das? Indem wir Jesus die Herrschaft über unser Leben einräumen. Er zwingt sie nicht. Aber wir dürfen ihm die Herrschaft über unser Leben einräumen. Ich tue das immer wieder im Gebet. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden und so auch in meinem persönlichen Leben. Das ist das, du hast jedes Recht an mir, über mich, mit mir. Du hast jedes Recht. Wir müssen unseren Sohn auf eine Schule schicken und dazu durften wir 3 Wünsche äußern. Wir haben 3 Schulen ausgesucht für unseren Sohn, wo er aufs Gymnasium gehen soll. Und wir wussten nicht, welche von diesen 3 ist die richtige. Und wir haben sehr dafür gebetet. Und dann hieß es wird ausgelost werden. Wir dachten, prima, dafür gibt es eine Verheißung. Das Los wird in den Busen geworfen, aber alle seine Entscheidungen kommen vom Herrn. Gut, kann Gott das entscheiden. Und wir hatten Frieden darüber, dass Gott zwischen diesen 3 Schulen wählen wird. Und jetzt vor 2 Tagen kriegen wir den Brief von der Schulbehörde, er ist bei allen 3 Schulen abgelehnt worden. Da bin ich ziemlich ins Rudern geraten. Da habe ich gemerkt, und nur darum erzähle ich das, ich habe Gott das Recht eingeräumt, zwischen diesen 3 Schulen zu wählen. Ich habe ihm nicht das Recht eingeräumt, zu sagen, keine von diesen, was ganz anderes. Wir denken oft schon, wir sind ganz groß im Gehorsam, wenn wir Gott sagen, okay, das oder das, du darfst es entscheiden. Also, heute beginnt alles damit, dass wir ihm die Herrschaft über unser ganz persönliches Leben einräumen. Das ist heute dran. Das ist bei dir und bei mir heute dran. Johannes der Täufer war der Wegbereiter Jesu. Und der Tenor seiner Verkündigung lässt sich in einem Satz zusammenfassen. Matthäus 3, Vers 2, tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe gekommen. Das heißt nicht, dass Johannes der Täufer immer nur diesen einen Satz gepredigt hat, aber in diesen einen Satz lässt sich seine Verkündigung zentral zusammenfassen. Es ist der Tenor seiner Verkündigung. Tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe gekommen. Und jetzt ganz interessant, Jesus knüpft am Beginn seiner öffentlichen Wirksamkeit, bei seinem Auftreten nach seiner Taufe, genau da an. Und wir lesen in Matthäus 4, Vers 17, von da an begann Jesus zu predigen und zu sagen, tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe gekommen. Identisch, völlig identisch mit dem, was Johannes der Täufer als Vorbereiter schon verkündigt hatte. Tut Buße. Ich habe mir das angeguckt in der Vorbereitung vom Text, dachte, du gehst jetzt auf die prophetische Woche. Da sind alles Leute, die 130 Jahre bereits mit dem Herrn leben. Und was willst du denen erzählen? Tut Buße! Aber wenn wir über das Reich Gottes an der Bibel arbeiten, dann beginnt alles mit diesem Tut Buße. Und dann kann ich nicht einfach sagen, klammern wir aus, da sind wir drüber hinweg. Sondern dann müssen wir uns dem stellen. Tut Buße. Tut Buße, das heißt, kehrt um. Lauft nicht in die falsche Richtung eures Lebens weiter. Kehrt um. Ich habe heute im Flieger eine ganz nette, anschauliche Situation zu dem Tut Buße erlebt. Ich stehe auf, als wir gelandet sind natürlich erst. Und dann kommt vor mir gleich jemand und dreht sich mir zu, quasi mit den Augen nach hinten. Das zum Flugzeug. Also nicht nach vorne, sondern hinten ist immer Heck. Ne? Ja, also zum Heck. Und die anderen auch. Dahinter gleich 2, 3 alle zum Heck. Ich denke, warum? Da vorne geht's raus. Aber na gut, hinten kann man auch, weiß ich. Also ich drehe mich auch um und sehe, ja, tatsächlich, da wird irgendwie so ein Ausstieg rangeschoben. Und also wir sitzen im hinteren Bereich, wir gehen also hinten raus. Wir stehen da, ich stehe da. Und dann irgendwann so ein älterer Mann, er weist immer hinter mich und ich sage mal, nee, da hinten, da schieben sie was ran. Und er meint, ich sollte mich mal umdrehen. Und ich drehe mich dann um, hinter mir das Flugzeug war leer. Die sind alle vorne raus und hinten, das haben die sich aus irgendwelchen Gründen überlegt, die haben da den Ausstieg doch nicht aufgemacht. Und wir standen also hinten, stramm mit dem Blick nach hinten und hinter uns das Flugzeug war leer. Und als ich mich dann umgedreht habe und das gemerkt habe, dachte ich, das hat was mit Tut Buße zu tun. Du guckst in die falsche Richtung und hinter dir läuft was ganz anderes. Du bist auf was völlig Falsches ausgerichtet und du kriegst nicht mit, was eigentlich gerade dran ist. Darum tut Buße. Im Griechischen heißt dieses Tut Buße eigentlich denkt um. Denkt um, denkt nach, denkt um, denkt neu. Lasst euer Denken von Gott her bestimmen. Lasst Gott den Ausgangspunkt, den Mittelpunkt und das Ziel eures Denkens sein. Und das Entscheidende, dieses neue Denken wird und muss dann auch eine ganz neue Lebensgestaltung zur Folge haben. Wenn sich das nur auf das Denken beschränkt, ist es nicht so, wie Gott es will. Gott möchte, dass das neue Denken zu neuer Lebensgestaltung wird. Und nicht, dass das neue Denken für sich als so ein nettes, berauschendes, in sich geschlossenes, sich selbst befriedigendes System bleibt. Denken muss immer ins Leben rein. Wenn Denken nur im Denken bleibt, ist es teuflisch, nicht von Gott. Das müssen wir auch den Spezialisten sagen, die sich von einer hohen biblischen Erkenntnis und Theorie in die nächste stürzen, aber nichts davon ins Leben kommen lassen. Es geht also heute um die konkrete Verwirklichung der Gottesherrschaft in unserem Leben. Jeden Tag neu. Jeden Tag neu. Und deshalb ist Buße auch nicht nur ein einmaliger Akt am Glaubensbeginn. Können wir abhaken, haben wir schon mal gehabt. Nicht nur ein einmaliger Akt am Glaubensbeginn, sondern Buße ist ein unser ganzes Leben begleitender Lebensstil. Und wenn es das nicht ist, leben wir in die Irre. Dann stehen wir da, gucken nach und hinter uns schon alles vorbei. Das Flugzeug schon leer. Wer meint, Buße gehöre nur an den Anfang unseres Glaubenslebens, der verwechselt den Tag der Hochzeit mit der Ehe. Oder wie war das bei Ihnen? Hat am Tag der Hochzeit alles aufgehört? Na, da ging es erst los, aber wie? Aber wie? Und so ist es auch mit der Buße. Wir können die Buße nicht auf den Tag unserer Hochzeit mit Christus glaubensmäßig übertragen, beschränken. Und dann geht es erst richtig los. Darf ich fragen, wann Sie zuletzt eigentlich mal umgedacht haben, wirklich umgedacht haben und gesagt haben, Manometer, das mache ich jetzt 30 Jahre. Aber das ist nicht gut, das ist nicht richtig. Wann haben Sie das letzte Mal wirklich umgedacht, kehrt gemacht, Buße getan? Lebensstil der Buße. Gottesherrschaft, konkret in unserem Leben. Die Begründung, die Jesus und auch Johannes schon genannt haben, denn das Reich der Himmel ist nahe gekommen. Es ist also höchste Zeit, umzukehren und umzudenken. Aber was genau ist hier gemeint mit das Reich der Himmel ist nahe gekommen? Lukas 17, Vers 20 bis 21 gibt uns darauf eine Antwort. Und als Jesus von den Pharisäern gefragt wurde, wann kommt das Reich Gottes? Antwortet er ihnen und sprach, das Reich Gottes kommt nicht so, dass man es beobachten könnte. Ach nee, was ist denn mit dem auf den Ölberg wiederkommenden Christus, den alle sehen? Wieso? Es kommt nicht so, dass man es beobachten könnte? Jetzt noch nicht! In der Zeit dieser heilsgeschichtlichen Gestalt, Ausgestaltung des Reich Gottes. Jetzt kann man es nicht sehen, beobachten, festmachen, filmen. Noch wird man sagen, siehe hier und siehe dort. Denn siehe, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Bitte nicht inwendig in euch. Das ist eine falsche Übersetzung, das war definitiv bei den Pharisäern nicht der Fall. Und das ist heute bei den Menschen auch nicht der Fall, die das Göttliche in sich suchen, pflegen und hervorbringen wollen. Ja? Nichts da inwendig in uns. Mitten unter euch. Siehe, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Siehe. 17, 20 bis 21. Denn siehe, ich sehe förmlich die Pharisäer, wie sie sich umschauen. Jesus sagt ja, siehe, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Die Pharisäer schauen sich um und sie können nichts vom Reich Gottes erkennen. Bis heute übrigens nicht, weshalb die orthodoxen Juden immer noch sagen, Jesus war nicht der Messias. Die können nämlich nicht sehen von seiner Gottesherrschaft, von dem, was sich geändert hat durch ihn. Das Einzige, was die Pharisäer sehen, ist Jesus. Jesus. Und genau das ist es. In der Person Jesu ist der König dieses Reiches mitten unter ihnen. Da, wo Jesus ist, ist Königreich Gottes. In seiner Person beginnt die Königsherrschaft Gottes. Und wer Jesus als Herrn und König annimmt, der lebt unter der Königsherrschaft Gottes und gehört damit zum Königreich Gottes. Kolosser 1, Vers 13. Er, der Vater, hat uns errettet aus dem Vollmachtsbereich der Finsternis und versetzt in das Königreich des Sohnes seiner Liebe. Welcher Apostel schreibt das? Paulus. Es gibt Leute, die sagen, Paulus hätte nichts mit dem Königreich Gottes zu tun, es sei für Israel. Der Kolosser ist auch ein relativer Spätbrief, also nur noch die Pastoralbriefe kommen später. Nichts da. Paulus spricht hier vom Königreich Gottes. Und in Apostelgeschichte 28, Vers 31 heißt es sogar, Paulus predigte das Reich Gottes. Und zu diesem Zeitpunkt sind die meisten Briefe bereits geschrieben, mit Ausnahme der Pastoralbriefe. Ist ja nicht so, als wenn nach der Apostelgeschichte erst die ersten Briefe anfangen, sondern die meisten Briefe sind ja schon während der Zeit der Apostelgeschichte geschrieben worden. Und wenn am Ende der Apostelgeschichte es heißt, und Paulus predigte das Reich Gottes, warum hält sich dann immer noch dieser Irrglaube, dass Paulus und die Gemeindelinie mit dem Königreich Gottes nichts zu tun hätten? Wir sind versetzt aus dem Vollmachtsbereich der Finsternis in das Königreich des Sohnes seiner Liebe. Von Geburt an lebt der Mensch im Vollmachtsbereich der Finsternis, unter der Gewalt Satans, den die Bibel den Gott dieser Weltzeit nennt. Wer aber sein Leben Jesus anvertraut, der wird versetzt in das Königreich des Sohnes seiner Liebe. Erhält sozusagen eine neue Staatsbürgerschaft. Und wie erhält man normalerweise eine Staatsbürgerschaft? Durch Geburt. Geburt. Es gibt noch ein paar andere Wege, aber im Wesentlichen denke ich mal, dass jeder von Ihnen, der hier heute sitzt und die deutsche Staatsbürgerschaft hat, hat er nicht für viel Geld gekauft, sondern ich meine, hat er durch Geburt, ja? Durch Geburt. Und so ist es auch beim Reich Gottes. Diese neue Staatsbürgerschaft kriegt man auch durch Geburt. Johannes 3, 3. Wahrlich, ich sage dir, es sei denn, dass jemand von Neuem, von oben her neu geboren werde, kann er das Königreich Gottes nicht sehen. Es gibt also nur diesen einen Weg in das Königreich Gottes, die neue Geburt durch den Heiligen Geist. Hast du das erlebt? Bist du von Neuem, von oben her aus Gott geboren? Hast du den Heiligen Geist empfangen? Dann bist du ein Kind Gottes, unabhängig von allem anderen in deinem Leben. Durch Geburt Staatsbürger dieses Reiches Gottes, Kind Gottes, durch Geburt, durch nichts anderes. Ethik, Moral, wie toll du bist im Glauben, wie weit du gewachsen bist, wie treu du bist, all das hat dafür erstmal keine Rolle. Nur die Geburt, die ist entscheidend. Aber die muss auch passiert sein. Es gibt viel, viel religiöses Mischwesen, auch im Raum der Gemeinde. Die Geburt, die neue Geburt von oben her aus Gott, die braucht's. Und dann folgt das neue Leben unter der Königsherrschaft Gottes. 1. Thessalonicher 2, Vers 12. Nur am Rande sei erwähnt, auch das ist eine Paulusstelle. Wir haben euch ermahnt und getröstet und beschworen, des Gottes würdig zu wandeln, der euch zu seinem Königreich und seiner Herrlichkeit beruft. Das ist Berufung der Gemeinde. Die Gemeinde ist berufen zum Königreich Gottes. In welcher heilsgeschichtlichen Ausgestaltung, darüber können wir reden. Natürlich, da unterscheidet sich's ja gerade. Aber zu tun, als wäre dieser Begriff Königreich Gottes und was ich damit verbinde, nichts für die Gemeinde, ist ein schwerer Irrtum. Wenn wir beten, dein Reich komme, beten wir also als erstes darum, dass die Königsherrschaft Gottes auch zu uns ganz persönlich kommt. In der Person Jesu und in der Kraft des Heiligen Geistes. 1. Korinther 4, Vers 20 schreibt Paulus, denn das Königreich Gottes besteht nicht im Wort, sondern in Kraft. Damit will er nicht sagen, dass das Wort nichts wäre, das ist die Grundlage für alles, sondern damit will er sagen, es reicht nicht, wenn wir immer nur reden. Da muss Kraft, Veränderung, Leben ankommen. Wenn das nicht ist, ist es frommer Selbstbetrug. Im Wort allein ist frommer Selbstbetrug. Wir beten also, dein Reich komme, dass die Königsherrschaft Gottes in unserem persönlichen Leben ankommt, Gestalt gewinnt, sein Wille geschieht. Aber hier dürfen wir eben nicht Schluss machen. An dieser Stelle machen viele Schluss. Das reicht. Bei mir angekommen, was interessiert mich alles Weitere? Schluss aus. Das wäre nun wieder frommer Egoismus. Ja, bei mir ist angekommen, reicht mir. Was interessiert mich der Rest? Diese Bitte beinhaltet noch weit mehr als unser persönliches Leben. Es geht hier nicht nur um die individuelle, sondern es geht ganz wesentlich auch um die globale und universelle Gestalt des Reiches Gottes. Wenn wir beten, dein Reich komme, dann bitten wir also auch darum, dass Jesus als König seines Volkes Israel wiederkomme. Dann beten wir darum, dass ganz Israel errettet wird. Dann beten wir darum, dass sein Friedensreich auf dieser Erde aufgerichtet wird. Was für ein herrlicher Horizont. Und dies vor allem hatten die Jünger Jesu damals, als unser Herr sie dieses Gebet lehrte. Das vor allem hatten die Jünger damals im Blick, als unser Herr sie dieses Gebet lehrte. Natürlich, das war ihr heilsgeschichtlicher Horizont. Die wussten damals noch nichts von verschiedenen heilsgeschichtlichen Ausgestaltungen. Die wussten noch nichts von einer dynamischen Entwicklung des Reiches Gottes. Für sie lief alles Israel, Altes Testament, das kommt jetzt, was anderes wissen wir nicht. Klar, die Jünger damals, die wussten noch nichts von den weiteren dynamischen Entwicklungen des Reiches Gottes. Aber wir wissen davon. Und wer sagt denn, dass wir dieses Gebet, dein Reich komme, auf den damaligen heilsgeschichtlichen Stand einfrieren müssen? Warum sollen wir denn nur das beten, was die Jünger damals gedacht haben, als der Herr sie diese Bitte lehrte? Warum sollten wir denn nicht all das, was wir im Fortschritt der Gottesoffenbarung von ihm gezeigt bekommen haben, wie das noch weitergeht, noch viel weiter, viel größer wird mit dem Reich Gottes? Warum sollten wir denn nicht das alles hier hineinlegen, wenn wir beten, dein Reich komme? Also ich mache das. Und darum habe ich auch ein Problem, wenn das Vaterunser gebetet wird und dann so im Affentempo runter, es gibt ja so einen bestimmten Sprechrhythmus, ne? Den kann man sich gar nicht entziehen, dann wird das so schnell gebetet, da komme ich überhaupt nicht hinterher. Während ich noch an all die Tiefe und die Größe denke, die sich in jedem einzelnen Wort verbindet, sind wir inzwischen schon beim täglichen Brot. Ja? Und dann wird es ganz schnell zum Plappern. Darum denke ich, dieses Gebet ist ein Modellgebet. Es zeigt uns die Gebiete, um die wir beten sollen. Die Richtungen, die wir beten sollen. Es ist wie große Überschriften, wie Gebetsnägel, an die man was ranhängen soll. Die man ausfüllen, konkretisieren soll. Ich glaube aber nicht, dass es dafür gegeben ist, dass wir das permanent runterrattern. ohne überhaupt noch die Zeit zu finden, darüber nachzudenken, was wir da überhaupt gerade beten. Also es ist wichtig, dass wir diese Dinge nicht plappern. Es ist ja gerade das, was Jesus an dieser Stelle nicht will. Dass wir plappern wie die Nation. Lasst uns nicht plappern, sondern lasst uns wirklich das mit Inhalt füllen, was wir da beten. Wenn wir das tun, ist das ein herrliches Gebet. Dein Reich komme. Und dann geht, während wir bitten, dein Reich komme, unser Blick über die Gottesherrschaft in unserem Leben, an der Stelle, wo es gerade klemmt, hinaus auf die globale Gestalt des Reiches Gottes. Wir denken an Israel, an die Errettung ganz Israels. Und wir denken auch an die universelle Gestalt des Reiches Gottes. Dann sind wir bei 1. Korinther 15, dann das Ziel. Wenn er das Reich, das Königreich, dem Gott und Vater übergibt, wenn er alle Herrschaft und alle Gewalt und Macht weggetan hat. Wenn ihm alles unterworfen ist, dann wird auch der Sohn selbst dem unterworfen sein, der ihm alles unterworfen hat, damit Gott sei alles in allen. Dein Reich komme ist ein Gebet, das erst dann erfüllt ist, wenn das geschehen ist. Und solange dürfen wir es beten. Solange fehlt immer noch ein Rest an dieser von Gott uns aufgetragenen Bitte. In diesem Sinne wirken unsere Gebete noch weit über die Zeit der Gemeinde auf diesem irdischen Planeten, weit darüber hinaus, weit hinaus. Das Gebet, dein Reich komme, das bleibt bei Gott so lange in dem goldenen Gefäß aus Weihrauch, von dem die Offenbarung berichtet, bis es sich erfüllt hat, bis Gott ist alles in allen. Amen. Wir wollen beten. Herr Jesus Christus, du bist der Herr aller Herren, du bist der König aller Könige und wir bitten dich herzlich, dass du auch die volle Herrschaft in unserem Leben übernehmen mögest. Und du weißt, woran jetzt jeder Einzelne von uns so denkt, wo wir sagen, ach Herr, da lieber nicht. Doch Herr, deine Herrschaft, dein Reich komme hinein in jeden Bereich unseres Lebens. Das schenke uns und dann preisen wir dich darüber, Herr, dass das nicht aufhört in diesem kleinen Rahmen, bei der kleinen Herde, der kleinen Schar der Auserwählten. Wir preisen dich darüber, dass das weitergeht, dass du dich deines Volkes Israels wieder annehmen wirst, dass ganz Israel errettet werden wird, Herr, wunderbar. Dass du nicht einfach nur aufhörst, sondern dass du erst aufhörst, wenn du dein Ziel erreicht hast. Und dass das noch weitergeht, bis du einmal alles in allen sein wirst. Herr, da können wir nur beten, anbeten, loben, preisen. Was bist du groß? Danke, Herr. Und ach, möge doch diese Größe und diese Herrschaft auch in unserem Leben einfach konkret und sichtbar werden. Amen.